Liebe Geschwister, ich wünsche euch ebenfalls einen guten Morgen und freue mich, mit euch hier gemeinsam auf dem Weg zu sein. Ohne Grenzen. Ohne Grenzen, so heißt der Titel einer Serie, die ich vor kurzem auf Amazon Prime gesehen habe und die mich, das gebe ich zu, einfach begeistert hat. Sie handelt von der Weltumsegelung durch Ferdinand Magellan und nach seinem Tod Sebastian Elcano. Ihr kennt das. Magellan sucht sich zunächst im eigenen Land Portugal und nachdem er dort kein Gehör findet, im benachbarten, verfeindeten Spanien Geldgeber und bricht dann mit 239 Seeleuten, so spricht man, und 5 Schiffen auf, um einen Weg nach Westen, alternativ zu den von den Portugiesen beherrschten Route nach Osten, zu den Gewürzinseln zu finden. Und um den letzten praktischen Beweis zu erbringen, dass die Erde tatsächlich eine Kugel ist. Und gegen verschiedene Widerstände, auch innerhalb der eigenen Mannschaft, findet er die heute nach ihm benannte Durchfahrt am Ende von Südamerika und verstirbt dann bei Kämpfen mit Eingeborenen auf einer Südseeinsel im Pazifik. Und sein Steuermann Elcano setzt dann diese Reise fort und findet diese Gewürzinseln, die Molukken, heute in Indonesien gelegen. Am Ende kommen von diesen 239 Seeleuten und 5 Schiffen 18 wieder in Sevilla an, wo sie vor 3 Jahren aufgebrochen waren. Aber sie ermöglichen Spanien so, an den Portugiesen vorbei in den Gewürzhandel eben einzusteigen und widerlegen die endgültig die Mär von der Scheibe. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, trotz aller Widerstände, trotz allem Aberglauben, man werde jenseits der bekannten Welt herunterfallen in ein Nichts und trotz der ziemlich sicheren Aussicht des Leidens unter Hunger, Durst und Krankheit. Sie hatten ein Ziel vor Augen, ein tatsächliches Ziel, von dem sie wussten, es existiert, die Gewürzinseln, ein Hort großen Reichtums. Gewürze wurden damals mit Gold aufgewogen und ein nicht weniger konkretes, aber eher wissenschaftliches Ziel, eben zu beweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Wir befinden uns in der Adventszeit. Wir bereiten uns vor auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren in die Welt gekommen. Er ist Mensch geworden, um die durch die eigenmächtige Entscheidung der Menschen entstandene Sünde und den dadurch entstandenen Riss, der zwischen uns und Gott bestand, zu heilen, zu versöhnen und durch Gnade, Vergebung und Erlösung zu bringen. Aus Johannes 3, Vers 16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben. Preist den Herrn, wir sind erlöst. Die Adventszeit, die hat, so denke ich, 2 Funktionen. Einmal die rückwärtsgewandte Feier der vergangenen Ankunft und Geburt Jesu Christi in unserer Welt, voll Dankbarkeit für das Opfer, was Jesus für uns gebracht hat, indem er den Thron verließ und sich dem Leiden des Menschseins und vor allem dem qualvollen Tod für unsere Erlösung hingab. Aber auch das Zeichen der festen Hoffnung auf seine Wiederkunft am Ende aller Tage der diesseitigen Welt und das Leben in unmittelbarer Vereinigung mit Gott und dem Ende allen Leids. Wie bereiten wir uns vor? Ist Vorbereitung nicht auch ein Weg, auf den wir uns machen, um ein Ziel fest mit Jesus Christus verbunden zu sein, ihm nah zu sein, zu erreichen? Wir haben in den letzten Wochen viel von einem blauen Schaf gehört. Das blaue Schaf, welches sich auf den Weg gemacht hat und unterwegs einen Esel getroffen hatte, mit dem es am Ende tatsächlich an der Krippe bei Jesus angekommen ist. Es war am Ende Jesus ganz nah und es war glücklich. Von den Hirten in der Weihnachtsgeschichte wissen wir, dass auch sie sich auf den Weg zur Krippe gemacht hatten, allerdings erst nachdem ihnen ein Engel erschienen war, der ihnen die Geburt Jesu Christi, des Retters, in Bethlehem, der Geburtsstadt David, verkündete. Lukas 2, Verse 11 und 12. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und dann waren da noch die Sterndeuter, die einen offensichtlich außergewöhnlichen Stern entdeckt hatten, der aufgegangen war und dem sie folgten. Matthäus 2, Vers 12. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Herodes, bei dem die Sterndeuter fälschlicherweise die Geburt des Königs vermuteten, war überrascht und betroffen und befragte dann die hohen Priester und seine Schriftgelehrten, die ihrerseits dann unter Berufung auf das Alte Testament, insbesondere die Propheten, auf Bethlehem verwiesen. Und dies teilte er dann tatsächlich auch den Sterndeutern mit. Die Sterndeuter gingen daraufhin nach Bethlehem, und der Stern ging ihnen voran. Er führte sie bis zur Krippe zu Jesus. Matthäus 2, Vers 9. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Mit wem von diesen dreien? Hirten, Sterndeuter, das Schaf, ob blau oder nicht, würdest du dich am ehesten identifizieren auf deinem Weg zu Jesus? Die Hirten, die hatten es sicherlich am einfachsten. Die bekamen von den Engeln eine klare Ansage, ein klares Ziel. Ich denke, ohne eine besondere Bildung, die auch dazu verleiten kann, Bedenken gegen Einflüsterungen anderer zu haben. Sie hinterfragten nicht, sondern vertrauten auf die Worte der Engel und darauf, dass dann, wenn von Gott gesandte Engel ihnen Weisung geben, dass sie die von ihnen betreute Herde alleine lassen können. Und machten sich dann auch auf dem Weg. Einfach machen und vertrauen. Die Sterndeuter, die hatten es dann schon schwieriger. Aus ihrer Sicht, ich unterstelle, irgendwo im heutigen Irak, im Südwesten geht am Himmel ein besonderer Stern auf. Sie wissen von einem König, der geboren werden soll. Und aus beiden schließen sie zunächst auf das falsche Ziel des Königspalasts des amtierenden Königs Herodes. Sie fallen herein, ja, auf die menschliche Logik, dass ein König, folglich auch in einem Königspalast, von einem König gezeugt, geboren würde. Und das entspricht so in etwa der Kenntnis, der eingangs erwähnten Seeleute von Magellan, die Erde sei eine Scheibe, weshalb eine Reise nach Westen zu den Gewürzinseln nicht möglich ist und sie, wenn sie weiter segeln, eben ins Nichts stürzen. Und diese Kenntnis zogen sie aus dem damals gültigen Wissen, welches sich hier mehr als Hindernis als förderlich erwies. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass auch Magellans Vermutung, die Erde ist eine Kugel, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhte, sie sich jedoch nicht als zu Neudeutsch Mainstream oder ich würde sagen herrschende Meinung eben durchgesetzt hatte. Was ich damit sagen will, ist, dass Bildung manchmal auch sich als Hindernis erweisen kann, da sie dazu verleitet, zu sagen, das ist unmöglich, das widerspricht jeglicher menschlicher Logik und Erkenntnis. Versteht mich da nicht falsch. Ich will damit Bildung nicht verteufeln. Im Gegenteil, Gott hat uns einen Verstand gegeben und damit die Möglichkeit, seine Schöpfung zu erforschen, um unseren gottgegebenen Schöpfungsauftrag voll und ganz zu erfüllen. Und daher ist es wichtig, entsprechend unserer Gaben zu forschen und uns zu bilden. Aber ebenso wichtig ist es, die so gewonnene Erkenntnis immer wieder zu prüfen und in Frage zu stellen. Denn es ist menschliche Erkenntnis, die möglicherweise auf falschen Annahmen beruht. So wie die Meinung der Sterndeuter eben, ein König muss in einem Königspalast eben geboren werden. Die zweite Schwierigkeit, mit denen die Sterndeuter zu kämpfen hatten, ist, sie folgten einem beweglichen Ziel. Bewegliche Ziele, das ist immer schwierig. Sie kannten offensichtlich das Alte Testament nicht, zumindest nicht vollständig, denn sie hatten offensichtlich davon gelesen, dass ein König geboren werden soll, aber offensichtlich nicht, dass dies in Bethlehem geschehen soll. Und der Stern stand, gesehen aus einer großen Entfernung, über Israel bzw. Judäa, sodass sie zunächst den konkreten Ort ihres Zieles nicht genau verorten konnten. Und erst das Wissen der hohen Priester des Herodes und die Schriftgelehrten half ihnen, zusammen mit dem Stern, das richtige Ziel zu bestimmen. Hieraus ziehe ich drei wesentliche Schlüsse. Zum einen kann durchaus auch die Erkenntnis von Glaubensfernen uns helfen, das richtige Ziel zu bestimmen. Alleine die Tatsache, dass die Priester und Schriftgelehrten im Dienst der Herodes standen, macht ihre Erkenntnis nicht falsch. Zum Zweiten ist es wichtig zu fragen. Es ist wichtig zu fragen, denn nur wer fragt, erhält auch eine Antwort. Wer nicht fragt, schwimmt in der Suppe seiner eigenen Erkenntnis, die möglicherweise zu begrenzt ist, das Ziel richtig zu bestimmen. Und zum Dritten, und das ist vielleicht das Entscheidende, Gott lässt die Sterndeuter nicht allein. Er sendet ihnen, trotzdem sie bereits von Bethlehem wissen, den Stern, der weiterhin zu der Krippe, zu Jesus führt. Gott lässt uns nicht allein. Gott sendet uns den Heiligen Geist, der in mannigfaltiger Weise uns vorangeht, um Jesus nahe zu sein. Das Schaf. Das Schaf hatte es, so finde ich, am schwersten. Denn ihm fehlte jeglicher Anhaltspunkt für die Existenz Gottes, von Jesus Christus. Da waren keine Eltern oder keine Großeltern, die ihm davon erzählten, dass es außer Gras und Wasser auch noch was anderes gibt. Es befindet sich in einer Situation, in der sich heute in einer säkularisierten Welt viele Menschen befinden. Am Anfang hatte es schlicht Hunger, Durst und das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Sein erstes Ziel war es, diese Bedürfnisse zu stillen. Und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Gott, der Herr, will, dass wir leben können, schon rein biologisch. Und dazu gehört nun mal das Streben nach Wasser, nach Nahrung, aber auch nach Gemeinschaft. Nicht nur Schafe, auch Menschen sind soziale Wesen und auf Nähe zu einem Gegenüber. Oder wie Conny es so schön ausgedrückt hat, auf Kuscheln eben angewiesen. Allerdings gehört zu diesen Bedürfnissen eines Wesens auch das Bedürfnis nach Nähe. Jedenfalls merkt das Schaf, dass nachdem es seine biologischen Bedürfnisse gestillt hat, das kann doch nicht alles sein. Da fehlt was. Es weiß noch nicht, was es ist. Und trotzdem macht es sich auf den Weg. Es macht sich auf der Suche nach diesem Meer, von dem es nicht weiß, was es überhaupt ist. Der Herr hat uns erschaffen. Und nach seinem ursprünglichen Plan hat er uns geschaffen als sein Gegenüber. Er schuf uns nach seinem Bild. Das heißt, nach seinem Plan sind wir darauf angelegt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und damit ist in jedem Menschen die Sehnsucht nach dieser Nähe angelegt. Da muss doch mehr sein als Essen, Trinken, Kuscheln. Und erst diese Sünde führt zu diesem Riss der Trennung und damit dazu, dass diese Sehnsucht entweder völlig verschüttet ist oder durch andere Sehnsüchte, Süchte oder Bedürfnisse, also das Haus, das Auto, das Pferd oder was anderes, eben überschattet wird. Oder Sehnsucht nach Nähe zu Gottes wird vermeintlich gestillt durch andere menschengemachte Götter oder Konstruktionen, die am Ende nicht die ersehnte Erfüllung in der Nähe zu Jesus Christus bringen. Insofern ist das ganz natürlich, dass in unserem Schaf diese Sehnsucht nach der Nähe zu Gott besteht. Und da stellt man, das Schaf steht symbolisch für einen von Gott geschaffenen Menschen. Wir lesen im Prediger 3, Vers 11, alles hat er, Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz, das Herz der Menschenkinder, gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Aber Gott lässt sich finden. Er ist zu uns auf die Erde gekommen. Und am Ende findet auch das Schaf die Krippe. Es findet Jesus und merkt, jetzt ist es am Ziel seiner Suche. Alle seine Bedürfnisse und Sehnsüchte sind erfüllt. Es ist vollauf zufrieden und dadurch glücklich. Was sind deine Antreiber? Was ist dein Ziel? Was bringt dich dazu, dich auf den Weg zu machen? Um die Krippe, die Nähe zu Jesus zu suchen. Bist du schon zufrieden? Hast du alles, was du brauchst? Oder hast du nur einfach aufgehört zu suchen? Gerade in diesen Tagen, in denen wir uns doch auf die Ankunft von Jesus Christus vorbereiten wollen, fehlt uns diese notwendige Ruhe und Stille, wirklich in uns hineinzuhorchen, um festzustellen, ob wir selber tatsächlich schon angekommen sind an der Krippe, bei Jesus? Habe ich alle Geschenke? Ist das Weihnachtsfest festlich vorbereitet? Der Braten bestellt? Die Wohnung dekoriert? Habe ich all die Aufgaben, die in diesem Jahr noch zu erledigen sind, erfüllt? Ach, und da ist ja noch die Weihnachtsfeier, der gemeinsame Weihnachtsmarktbesuch mit Egon und Carla. All das mag wichtig sein. Und ich persönlich finde es auch okay, dem Platz einzuräumen. Denn hinter alledem steht doch in der Regel jedenfalls die Liebe zu den jeweiligen Menschen, denen unser Tun gewidmet ist. Du schenkst, du schmückst, du prägst, um zu erfreuen, als Ausdruck deiner Liebe zum Beschenkten oder denjenigen, mit denen wir gemeinsam feiern. Und die Aufgaben gehören zu unserer Arbeit, zu der uns Gott geschaffen hat. Denn er hat uns geschaffen, um die Erde uns untertan zu machen, wie wir im Schöpfungsbericht lesen. Und das ist ein aktives Tun. Die entscheidende Frage ist, weshalb machen wir es? Und was wollen wir am Ende dadurch auch erreichen? Es geht letztlich darum, Jesus Christus nahe zu sein, die Krippe zu erreichen. Und dafür ist es wichtig, Momente der Stille zu haben, um in uns hineinzuhören, ob wir denn schon angekommen sind. Oder ob da diese Frage, das kann doch nicht alles sein, noch offen ist. Ich wiederhole mich hier in voller Absicht. Gott lässt sich finden. Und er lässt uns bei unserer Suche auch nicht allein. Denn er hat uns seinen Heiligen Geist eingepflanzt, der in uns wirkt und der uns Begleiter, Bewahrer und Führer sein möchte, unser Ziel, die Krippe zu erreichen. Begleiter. Wir sind nicht alleine auf unserem Weg. Wir haben Geschwister, den Esel, die Gemeinde, gute Freunde, mit denen wir gemeinsam unseren Weg gehen. Sie sind uns zur Seite gestellt. Bewahren. Die Sünde ist noch Teil dieser Welt. Sie ficht uns an. Du selbst spürst in der Regel, ob das, was du tust, auch wirklich gut für dich ist. Dein Gewissen ist durch den Heiligen Geist beeinflusst und geschärft. Er will dich bewahren vor der Anfechtung der Sünde. Und nimm diese Signale wahr und nimm sie ernst und handle danach. Hören und handeln, das ist eine Einheit. Und dann wirst du auch die Führung des Heiligen Geistes wahrnehmen und ihm folgen. Und unabhängig davon, ob wir uns in der Adventszeit befinden oder zu sonst einer Zeit in unserem Leben, ist es wichtig, uns zu fragen, was ist unser Ziel? Wollen wir die Nähe zu Jesus Christus? Wollen wir die Krippe finden? Und wenn wir uns dieses Ziel gesetzt haben, muss es darum gehen, alles zu tun, dieses Ziel auch zu erreichen. Und dazu gehört es zu fragen, im Gebet zu fragen, wo bist du? Was soll ich tun? Und dann auch zu gehen. Und dazu gehört Mut, die Herde, die Komfortzone zu verlassen. Aber all das geschieht in der Gewissheit. Und das unterscheidet uns von dem Schaf. Wir sind nicht alleine auf unserem Weg. Gott ist mit uns. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott nur das Beste für uns will. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, ich danke dir, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Herr, und ich danke dir, dass wir dir nah sein dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Sinne schärfst, dass wir dich hören, dass unser Verstand ja dich danach strebt, dich zu begreifen und er kein Hindernis ist. Herr, und ich bitte dich einfach, dass du bei uns bist. Amen.